ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Hey, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Tim Winterscheid und für die Folge heute mit Franzi braucht's vorab eine kleine Gebrauchsanweisung, denn ihr hört die Folge am besten nicht oder nicht alleine, wenn euch Themen wie Tod oder Suchterkrankungen gerade vielleicht überfordern. In meinem Gespräch mit Franzi, da geht's wirklich um ganz, ganz viele schöne Dinge im Leben und auch im Elternsein. Zum Beispiel haben wir viel über die Liebe gesprochen und was eine gute Beziehung ausmacht. Und Franzi hat mir auch nochmal gezeigt, wie gut es ist, wenn man sich rechtzeitig Hilfe sucht und diese Hilfe dann auch annimmt. Aber es geht auch darum, was Franzi passiert ist, als sie im dritten Monat schwanger war. Da ist ihr damaliger Freund vor ihren Augen ums Leben gekommen.
Ich habe es nochmal versucht, irgendwie ihn ins Auto zu kriegen oder zu besänftigen. Und beim dritten Mal kam halt ein Auto, ja, noch ganz schnell versucht sich, glaube ich, im letzten Moment kalte Füße bekommen und hat versucht, sich an die Leitplanke zu stellen. Aber das Auto hat ihn eben seitlich erfasst. Genau, und dann ja, stand ich da auf dem Standstreifen und habe dann gesehen, dass er einfach ein paar Meter weiter lag.
Wir sitzen bei Franzi im Wohnzimmer, mitten in der norddeutschen Idylle. Nach der Autobahnfahrt bin ich nämlich noch so circa 15 Minuten über Land gefahren, vorbei an geklinkerten Bauernhöfen und Feldern, wirklich sehr viele Felder. Wie gesagt, es ist hier richtig die norddeutsche Idylle. Franzi, die ist 35, ist gerade noch in Elternzeit und wohnt mit ihrem Lebensgefährten Benny und ihren zwei Kindern, Frieda, die ist 3 und Emma, 6 Monate, in einer Dreizimmer-Einliegerwohnung mit Garten. Die Wohnung, die ist in so einem Mehrfamilienhaus am Ende von einer kleinen Sackgasse. Und in unregelmäßigen Abständen wohnt dort auch noch der ältere Sohn von Benny bei den Vieren. Während sich Benny jetzt gerade zusammen mit der Oma um die Kinder kümmert, setze ich mich mit Franzi auf eine Eckcouch und die ist wirklich fast so groß wie das halbe Wohnzimmer und wirklich sehr gemütlich. Extrem gemütlich. Und Franzi sagt, so gemütlich, so fühlt sie sich am wohlsten. Und dafür wird es auch jetzt wirklich Zeit, denn so richtig entspannt war ihr Tag bis zu unserem Gespräch nämlich nicht.
Ich war ein bisschen aufgeregt. Das hat sich gar nicht so als klassische Aufregung gezeigt. Ich habe jetzt an die Schulzeit zurückgedacht oder wenn man vor etwas aufgeregt ist, sondern dass ich einfach gar nicht ganz da war. Sonst bin ich immer so ganz bei meinen Kids und heute war ich irgendwie genervt und ganz ungeduldig und habe gemerkt, wow, ich bin gar nicht ganz da. Ich war, glaube ich, in Gedanken einfach schon mit jetzt beschäftigt und mit den Vorbereitungen und mit, klappt das alles? Kann die Kleine bei Papa sein? Muss die jetzt alle 10 Minuten an die Brust? Und die Große mag das auch nicht so gern mit Tür zu und... Also die Ungewissheit macht Aufregung, glaube ich, ne? Ja, wie läuft das alles ab und vor allen Dingen organisatorisch?
Um mir die Aufregung zu nehmen, quatsche ich mit ihr erstmal so über Alltagssachen. Zum Beispiel frage ich sie, was sie heute Mittag gegessen hat.
Heute Mittag gab es für mich ein Knäckebrot. Ja. Ja, es musste schnell gehen. Meine Tochter hatte noch was von gestern da, aber das hat nur noch für sie gereicht. Das war dann okay.
Ja, Knäckebrot zum Mittagessen. Also, wenn ich die beiden nicht vorher schon kennengelernt hätte, dann hätte ich spätestens hier gewusst, yo, Franzi hat kleine Kinder. Und dann fällt mir noch so ein komischer kleiner Kasten aus Plexiglas auf, der von draußen an der Wohnzimmerscheibe klebt.
Ja, genau, das ist unsere kleine Futterstation für die Piepmätze, die hier so durch den Garten flattern. Denn Frieda ist ganz vogelbegeistert. Und ja, die üblichen Gartenvögel, die hier so rumflattern, die kommen dann hier an unsere kleine Futterstation, die sie zu Weihnachten bekommen hat, unter anderem. Und ja, dann können wir die kleinen Meisen und Spatzen, die hier so ranfliegen, von ganz nahem beobachten.
Ach so, da sitzt ihr da vorm Fenster und könnt die...
Genau, und Frieda klettert dann hier auf ihr kleines Kletterdreieck und auf die Fensterbank rauf. Und dann kommen die hier angeflattert und sie kann die von ganz nahem beobachten. Das ist total schön.
Kommen da welche hin? Trauen die sich ran?
Ja, tatsächlich ja. Die haben jetzt, obwohl die hier große Angebote in der Nachbarschaft finden, kommen die hier dran, haben das jetzt ja, seit Weihnachten gebraucht, dann auch als Vogelrestaurant hier zu erkennen. Und jetzt picken die sich da ihre Körbchen raus.
Also hat sich rumgesprochen
raus.
Bei Frieda und Franzi gibt's auch gutes Futter.
Genau, da am Fenster, da müsst ihr mal mitkommen. Genau. Erst war es nur einer und dann eine ganze Weile wieder nicht. Ist das auch wirklich sicher? Und jetzt sitzen hier dann immer so ein, zwei Meisen und picken ihre Körnchen und dann flattern die weiter. Das ist eine total schöne Sache. Also Frieda ist eh total naturbegeistert und wir haben ja hier das schön grün und ruhig und das lieben wir sehr.
Die Vögelchen, die Couch und dann der Blick ins Grüne. Mir fällt es in dieser Idylle nicht so super leicht anzusprechen, warum ich hergekommen bin. Aber es war Franzi, die sich bei uns gemeldet hat über Instagram. Und sie hat damals schon gesagt, dass sie was Heftiges während ihrer ersten Schwangerschaft erlebt hat. Also nehme ich meinen Mut kurz zusammen und frage sie einfach, warum sie in einem Podcast wie unserem davon erzählen möchte.
Ich habe irgendwie was zu erzählen, weil da einfach ein Erlebnis stattgefunden hat in meiner Vergangenheit, was ich glaube, was erzählenswert ist. Und nicht nur ein Erlebnis, sondern eine Folge von Erlebnissen, die erzählenswert ist. Das waren dann eher die folgenden Gedanken dazu, dass diese Podcast-Aufnahme und das Erzählen darüber nochmal eine ganz andere Form von Heilung vielleicht auch mit sich bringt und anderen Menschen vielleicht ja auch irgendwie, naja, Kraft gibt oder die Chance gibt, vielleicht auch Erlebtes, sich trauen zu erzählen oder irgendwie sowas. Also so ein ganz neuer Step in meinem Leben, deswegen, ja, einfach mal mutig sein, genau.
Die Folge von Erlebnissen, von denen Franzi da spricht, beginnt, als sie Manuel, den Vater ihrer ersten Tochter, kennenlernt. Franzi erzählt mir, dass es eine leidenschaftliche und aufregende Beziehung war und sie war sehr liebevoll. Als die beiden sich kennenlernen, haben beide Lust auf einen Neuanfang, weil Franzi, die kam gerade aus einer Beziehung, die er nicht so richtig gut getan hat. Und er, also Manuel, der hat gerade einen neuen Job angefangen und hat sein Leben eigentlich gut in die Spur gebracht. Denn Manuels Eltern, die sind beide früh verstorben durch Alkohol- und Drogensucht. Und Manuel, der ist im Heim und bei Pflegefamilien aufgewachsen.
Dementsprechend hat er natürlich nicht die Bindungserfahrung gemacht, die man vielleicht machen sollte, um eine gute und gesunde Beziehung zu führen. Und mit dem Päckchen hatte er halt zu tun. Wir waren aber beide gewillt, sozusagen das gut zu machen. Also es gab sozusagen also sein Päckchen, mein Päckchen und einen zusammen. Und das zusammen war kein Päckchen, sondern das war fein. Und das wurde das erste Mal ein Päckchen, als ich schwanger wurde. Wir haben uns riesig gefreut und es war total fein für beide und war absolut schön. Aber es kam das erste Mal nach einer Zwischenblutung auf, wow, ich habe jetzt schon so viel, also in ihm so viel Sorge um ein ungeborenes Wesen. Das macht ja richtig was mit mir.
Ja.
Und dann kam er das erste Mal in die Konfrontation von, was ist eigentlich mit meinen Eltern? Was haben meine Eltern eigentlich gemacht? Haben die sich auch solche Gedanken gemacht? Und wie will ich eigentlich als Vater sein? Und hat sich richtig doll mit sich und dem Vaterwerden auseinandergesetzt, was ich absolut, also wo ich absolut den Hut vorziehe. In meinem Bekanntenkreis kenne ich niemanden, der sich da wirklich ganz bewusst mit auseinandersetzt, also tief und reflektiert und hinterfragend. Hat natürlich auch nicht jeder so ein Päckchen zu tragen und vielleicht Grund darüber nachzudenken, aber
vor allen Dingen auch relativ früh. Also ich weiß, bei mir hat so dieses bewusste Vaterwerden irgendwie erst eingesetzt, als mein erstes Kind schon auf der Welt war, weil wir Männer ja nicht den Prozess der Schwangerschaft haben. Das heißt, es gibt keine körperlichen Veränderungen und natürlich habe ich da dran gedacht. So, das ist schon klar. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, aber dass es mir so richtig bewusst wurde, auch die Verantwortung und so das, was einem vielleicht auch manchmal dann Angst machen kann, das kam bei mir eigentlich erst so, ich würde sagen, im ersten halben Lebensjahr meines ersten Kindes. Und da scheint dein Freund, wie wollen wir ihn hier nennen, nennst du ihn Ex-Freund, Freund?
Mein damaliger Freund war es.
Ja, das scheint anders gewesen sein, da war er irgendwie vorausschauender.
Total, ja, genau.
Hattest du da immer das Gefühl, weil wenn man schon vorher weiß, okay, der hat auch seine Päckchen zu tragen und das Elternhaus und so, das war jetzt alles nicht so toll bei ihm, hattest du trotzdem das Gefühl, boah, mit dem kann ich eine Familie gründen, der gibt mir diese Sicherheit?
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich bin total in die Beziehung mehr oder weniger hineingerutscht irgendwie, beziehungsweise ja doch, und habe das so mitgenommen, bin aber auch ehrlicherweise eher luschig in der Verhütung gewesen und habe überhaupt nicht damit gerechnet, schwanger zu werden.
Ich kann mir das richtig vorstellen. So eine intensive Beziehung, in die man sich so Herz über Kopf reinstürzt, hatte ich wohl auch schon. Grüße gehen raus an meine Ex-Freundin. Da gibt's große Gefühle, irgendwie gibt's immer großes Drama, aber halt auch die große, große Liebe. Kennt ihr vielleicht auch so eine Beziehung? So eine Beziehung, die immer Abenteuer ist, himmelhoch jauchzend, ja, und dann auch manchmal zu Tode betrübt. Und es ist ja auch super spannend, das verstehe ich schon. Aber so ganz gesund ist das auf Dauer halt oft auch nicht. Und tatsächlich, die Beziehung von Franzi und Manuel, die endet in einer Katastrophe. Die Horrorfahrt, wie Franzi sie nennt. Ich hatte mir fest vorgenommen, es Franzi zu ersparen, dieses Erlebnis der Horrorfahrt nochmal nachzuerzählen, weil sie hat uns ja schon geschrieben, was genau da passiert ist. Aber dann überrascht mich Franzi auf einmal mitten in unserem Gespräch.
Ich hatte mich gerade gefragt, ob es wichtig ist, den Unfall nochmal zu erzählen, ob der Unfallhergang wichtig wäre oder ob du da noch drauf kommst.
Ich habe ihn jetzt absichtlich erzählt, weil ich dir das ersparen wollte, dass du ihn erzählen musst.
Ach so, ja,
okay. Aber gerne, wenn du sagst, da sind noch Sachen wichtig oder so,
ja, ich
kannst
bin so,
du das...
so ein bisschen in meinem Kopf herrscht halt die Chronologie sozusagen.
Ja,
und,
ja.
Vielleicht würde ich Details vergessen, wenn wir springen. Also für mich wäre das total fein, das zu erzählen. Das ist, glaube ich, sogar das, also fast der unemotionalste Teil des Ganzen.
Ja.
Also auch wenn es komisch klingt, aber das war so ein, das war ein Unfall so. Und ich glaube, dass das danach ist eher das emotionalste tatsächlich.
Ja.
Also vielleicht zum Verständnis irgendwie für die Leute, die das hören, könnte das vielleicht nochmal wichtig sein, irgendwie sich da. Also wie so ein Buch, das man liest, wo man sich da hineinversetzen kann, was da passiert ist irgendwie in der Chronologie, weißt du?
Ja, dann nimm uns, also wenn das für dich okay ist, dann nimm uns gerne nochmal mit in diese Situation.
Also ich sagte ja schon, dass diese Zwischenblutung gab, die eben ganz viel Angst gemacht hat. Und am nächsten Tag war eben ein Geburtstag, auf den wir eingeladen waren in Hamburg. Und aufgrund von absolut großer Schwangerschaftsmüdigkeit sind wir da früh abgehauen. Ich habe mich aber verfahren und er hatte ganz stinknormal auf dem Geburtstag irgendwie ein, zwei Bier getrunken und ich glaube ein Mischgetränk, hat aber auch den Alkohol wieder mitgenommen, weil irgendwie noch eine ganze Flasche war oder so. Und er war eben mit dem Thema noch so beschäftigt von, wie werde ich sein als Vater, was ist mit meinen Eltern? Und man muss dazu sagen, dass bei ihm immer mindestens ein Elternteil idealisiert wurde. Ich glaube, das war ganz wichtig irgendwie für sein Überleben, dass auf jeden Fall immer ein Elternteil das nicht ganz so schlimm gemacht hat oder nicht ganz so schlimm war. Oder es musste
immer. Er hat einen Elternteil idealisiert.
Genau. Mhm. Und ich glaube, an dem Abend hat er das allererste Mal, hat er gesagt, meine beiden Eltern haben es richtig, richtig doll verkackt.
Beide?
Ja, die haben einfach beide bei ihm und seinen Geschwistern konsumiert in der Schwangerschaft und sind ja, wie gesagt, ganz früh auch an den Folgen gestorben und da ist ganz viel Mist gelaufen und das wurde ihm plötzlich so glasklar und ich glaube, das ist ihm sehr vor die Füße gefallen und ich glaube, das hat er, auf dem Geburtstag war er noch abgelenkt und dann, ich bin Auto gefahren und auf dieser Verirrung durch Hamburg hatte er ganz viel Zeit für sich und nochmal zum Nachdenken. Und die zwei Bier hatten sicherlich auch schon für eine gewisse Enthemmung gesorgt, sodass er, glaube ich, das Ganze deckeln wollte mit der Flasche, die eben noch mit dabei war. Und es ist aber leider genau das Gegenteil passiert. Der Hartstoff hat, glaube ich, den absolut dunkelsten Dämon in ihm hervorgeholt, der vorhanden war. Und eher alles noch schlimmer gemacht und diese Horrorfahrt, wie ich sie im Nachhinein nenne, hat irgendwie 1,5 Stunden gedauert. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber wir sind quer durch Hamburg geirrt und er wurde immer betrunkener und immer betrunkener und hat sein ganzes Leben rekapituliert neben mir und erzählt und versucht, einen Streit anzufangen und dann wieder nicht und war ganz stimmungsschwankig und war völlig fernab von Gut und Böse, muss man sagen, mit zunehmendem Pegel. Und ich habe auch irgendwann die Welt gar nicht mehr verstanden, dachte einfach nur, ich will hier nach Hause, ich muss aus dieser Situation raus. Und dann waren wir ja irgendwann endlich auf der Autobahn und da war sein Pegel aber auch schon so hoch und er war immer noch in seiner wilden Geschichte von irgendetwas inhaltlich dabei, das ja, vor sich hin zu erzählen und hatte in irgendeinem Wutmoment gegen das Armaturenbrett geschlagen.
Und da bist du dann rechts
angefahren. Boah, da haben mir die Knie gezittert. Mhm. Mann, oh Mann, da habe ich gedacht, boah, ich muss mal echt kurz an die frische Luft und bin auf den Standstreifen. Es war auch nachts, die Autobahn war relativ leer. Das war richtig so eine Impulshandlung. Ich muss jetzt mal kurz aus dem Auto aussteigen. Ja. Ich fahre so weit rechts ran, dass ich mich keiner Gefahr aussetze, natürlich. Und das war eben der Moment, wo er mit ausgestiegen ist. Erst hat er mich getröstet. Dann hat er sich kurz in den Graben fallen lassen und hat gesagt, warum sitzen wir hier eigentlich? Da dachte ich mir, oh Mann, der hat gar keinen Plan mehr von dem, wie es mir irgendwie geht und ist in einem absoluten Ausnahmezustand. Ich habe gesagt, lass uns einfach nach Hause fahren. Ich möchte nur nicht mehr, dass du mir solche Angst einjagst.
Ja.
Sonst passiert hier was. Ich fahre mit 120 auf der Autobahn.
Ja.
Es ist dunkel. Bitte nicht mehr machen. Und dann kam Scham in ihm hoch und oh Scheiße, was habe ich denn bloß gemacht? Das war ihm irgendwie gar nicht mehr bewusst. Und dann hat er gesagt, du hast mich nicht verdient und das alles hat mich nicht verdient und alles ist totaler Mist und fahr weiter. Und dann ist er auf die Autobahn gelaufen.
Nicht verdient, weil er sich in dem Moment so schlecht gefühlt hat.
Genau,
also nicht,
genau,
du hast mich nicht verdient, ich bin zu gut für dich, sondern das Gegenteil. Ne?
Genau.
Du hast mich nicht verdient, weil ich
irgendwie... Das meinte ich,
ja.
Genau, und dann kam er wieder zurück und da wusste ich schon, okay, der ist super leichtsinnig, den muss ich jetzt irgendwie ins Auto bekommen und besänftigen. Das habe ich aber nicht geschafft, mit den liebsten Worten der Welt nicht. Und dann ist er nochmal gelaufen, da kamen dann schon Autos in weiter Ferne, da habe ich gedacht, boah, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen, kam dann nochmal zurück. Ich habe es nochmal versucht, irgendwie ihn ins Auto zu kriegen oder zu besänftigen. Und beim dritten Mal kam halt ein Auto, ja, noch ganz schnell versucht sich, glaube ich, im letzten Moment kalte Füße bekommen und hat versucht, sich an die Leitplanke zu stellen. Aber das Auto hat ihn eben seitlich erfasst. Genau, und dann stand ich da auf dem Standstreifen und habe dann gesehen, dass er einfach ein paar Meter weiter lag. Und das Auto, was ihn erfasst hat, auch etliche Meter weiter zum Stehen gekommen ist.
Ist der Person im Auto, was
Gott sei Dank passiert? Ist niemandem außer ihm irgendwas passiert, außer natürlich die psychischen Folgen.
Ja.
Ne? Ich weiß, dass es ein junges Mädchen war. Die hat sicherlich irgendwie ein Trauma davon, gar nicht mehr. Also hätte ich wahrscheinlich.
Ihr habt aber keinen Kontakt, oder?
Nein, ich wollte gerne Kontakt aufnehmen. Ich hätte auch den Namen bekommen von der Polizei. Also da gab es einen Polizisten, der hat da dann vermittelt, aber die wollte das nicht.
Mhm.
Ich hätte ihr irgendwie so gerne die Last von den Schultern genommen, weil die Geschichte einfach nicht kennt.
Ja.
Aber sollte nicht sein.
Ja.
Also ist dann, genau.
Okay.
Ja, dann lag er da tot auf der Straße. Ich habe mich ins Auto gesetzt und die 112 angerufen. Und ich wusste erst mal gar nicht, wo ich stehe. Ich habe gar nicht darauf geachtet, welche Ausfahrt ich jetzt schon passiert habe oder nicht.
Mhm.
Musste das dann ungefähr beschreiben. Genau, da bist du auch dran vorbeigefahren auf der Herfahrt, sehr wahrscheinlich. Bad Bramstedt.
Bad Bram.
Ist das passiert.
Ja.
Plötzlich ist der Unfall wirklich ganz nah bei mir. Bis eben da war es noch mehr so ein abstraktes Bild vom Unfall, das ich hatte. Aber ich erinnere mich an die Ausfahrt, weil klar, das ist ja keine Stunde her, dass ich da vorbeigefahren bin. Ich sehe die Autobahn vor mir. Drei Spuren auf jeder Seite, rechts und links, da sind Grünstreifen. Also für mich bis eben eigentlich eine ganz normale Autobahnausfahrt, wie es sie wirklich überall in Deutschland gibt. Und jetzt denke ich mir, krass, dieser normale, langweilige Autobahnabschnitt, dort wurden so viele Leben innerhalb weniger Sekunden für immer verändert. Manuel, der ist dort gestorben. Franzi ist plötzlich alleinerziehende Mutter bzw. Schwangere. Sie wird noch am Abend von einem psychosozialen Dienst betreut und eine Freundin, die holt sie mitten in der Nacht vom Unfallort ab. Direkt am nächsten Tag, da wird sie dann von der Polizei rund 6 Stunden lang verhört. Die Frau, die Manuel überfahren hat, die bekommt sogar noch eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Die Anzeige, die wird zwar später fallen gelassen, aber mir wird dadurch das Ausmaß der Katastrophe, die sich in dieser Nacht ereignet hat, noch klarer.
Ich glaube, der ganze Trauerprozess oder auch so ein Erlebnis, es ist so vielschichtig. Ne? Zum einen habe ich irgendwie einen geliebten Menschen verloren und zum anderen habe ich da etwas gesehen, was mein Nervensystem einfach faktisch so traumatisiert hat. Rein die Unfallsituation.
Ja.
Und ich glaube, das hätte ich ganz anders verkraftet, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Und durch die Schwangerschaft konnte ich oder musste ich, wollte ich einfach auch stark sein, nicht in Form von ich funktioniere jetzt, sondern ich habe etwas, wofür es sich lohnt, den Prozess zu durchlaufen, wie der Prozess durchlaufen werden will und gleichzeitig dem Leben auch eine Chance zu geben.
Hat dir die Schwangerschaft dabei geholfen, durch diese Zeit hindurchzukommen?
Ich glaube, ohne die Schwangerschaft hätte das anders ausgesehen. Ich glaube, ich hätte mich ziemlich schnell irgendwie in Therapie vielleicht begeben, vielleicht vollstationär sogar, vielleicht um das alles so schnell möglich zu bearbeiten irgendwie. Und durch die Schwangerschaft war alles etwas ruhiger. Also ich war auch im Beschäftigungsverbot dementsprechend zu Hause und konnte einfach in meinem Tempo alles durchleben, durchprozessieren und einfach aber auch die Schwangerschaft trotzdem nebenbei irgendwie genießen und ganz viel Aufmerksamkeit in das Kind stecken. Und ich glaube, das rührt mich sehr. Und ich glaube, dadurch, dass Frieda im Mutterleib einfach dabei war, ist so ein großer Bedarf nach Schutz gekommen. Einfach, dass ich sie schützen will vor all dem, was sie schon mitbekommen musste. Also ich bin tief davon überzeugt, dass einfach meine Gefühle, die ich beim Unfall und auch das danach gefühlt habe, dass sie die ja alle mitgefühlt hat und abbekommen hat. Nicht, also Stresshormone, Trauer und all das. Und da war so viel Bedürfnis, ihr auch Schutz zu geben und Gutes zu geben und Verbindung zu geben, dass einfach auch darauf viel Fokus lag.
Ja. Brauchst du eine kurze Pause?
Nee, alles in Ordnung.
Wir machen trotzdem eine kurze Pause, weil ich drauf bestehe. Ich trinke einen Schluck Wasser und Franzi sitzt vor mir, immer noch gemütlich auf dieser riesigen Couch. Und es dauert auch wirklich nur ein paar Sekunden, bis Franzi sich wieder gefangen hat. Ich denke an die Schwangerschaft meiner Frau, Sarah, mit unseren beiden Kindern. Wir hatten manchmal schon nach einem stressigen Arbeitstag von ihr Sorge, dass die Stresshormone sich irgendwie auf die Kinder übertragen könnten. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber ich verstehe Franzis Gefühle. Denn während ihrer Schwangerschaft, da ging es nicht um stressige Arbeitstage oder so. Es ging darum, den Tod ihres Lebensgefährten zu verarbeiten und seine Beerdigung zu planen. Das hat Franzi nämlich auch gemacht, zusammen mit den Geschwistern von Manuel. Sie sagt, es war eine schöne Seebestattung, aber das alles während einer Schwangerschaft, das ist wirklich Hormoncocktail Next Level. Und darum verstehe ich auch ihre Sorge, dass Frieda im Mutterleib davon vielleicht was mitbekommen hat. Allerdings, was den Unfall angeht, da hat Franzi eine ganz andere Sicht drauf.
Ich fühle mich nicht schuldig, was mit meinem Freund passiert ist, oder da trägt er die alleinige Verantwortung für. Auch, dass ich am Autobahn, das wurde ich hinterher oft gefragt, musstest du denn da halten? Ja, musste ich. Ich musste in dem Moment da anhalten. Ich habe mich nicht gut gefühlt, nicht sicher gefühlt und ich habe für mich gesorgt, indem ich da angehalten habe. Ich bin nicht dafür verantwortlich.
Das ist das, was man immer gesagt bekommt in Ausnahmesituationen, ja, auch wenn man in Ausnahmesituationen mit Kindern ist, lieber kurz aus der Situation rausgehen, einmal frische Luft durchatmen. Genau. Also das kann ich total nachvollziehen. Merkwürdiger Vergleich, aber ich kenne das, wenn man die Kinder ins Bett bringt und sie schlafen einfach nicht ein und man wird immer wütender, weil man denkt, oh Mann, das ist jetzt mein Feierabend, der hier drauf geht. Und das, was da am besten hilft, ist, ich verlasse die Situation einmal kurz, ich schnappe einmal frische Luft, ich trinke vielleicht ein Glas Wasser und dann kommt man irgendwie zurück und hat dann wieder eine andere Energie und so. Es ist, wie gesagt, merkwürdiger Vergleich, aber da musste ich gerade dran denken und kann es voll nachvollziehen, dass du da so reagiert hast.
Genau, dafür trägt er die Verantwortung. Ich fühle mich nicht schuldig, aber ich fühle mich schuldig irgendwie für sie. Oder ihr gegenüber, dass ich irgendwie das übergroße Bedürfnis, glaube ich, habe, vielleicht aber auch das Natürliche aus der Natur heraus erwachsen durch das Erlebte, einfach sie da irgendwie zu schützen oder dieses Päckchen auszugleichen. Aber auch ich sehe ja nun jeden Tag, oder dieser Anteil wird auch kleiner, weil ich eben jeden Tag sehe, wie glücklich dieses Kind ist und wie ausgeglichen sie ist und wie fein sie das alles macht und was für ein tolles Wesen sie hat. Und ach, das ist ein, sie ist ein besonderes, aber sehr, sehr feines, tolles Menschlein. Mhm. Ja.
Wie war das so, also jetzt wirklich, wie sah so der Alltag von dir aus? Du hast eben schon gesagt, du wurdest da so in die Situation einer alleinerziehenden Mutter hineingeschmissen. Ich kann auch mir total gut vorstellen, was du gerade sagst, dass man das alles in sich trägt und auch so eine Sorge hat, das irgendwie ans Kind weiterzugeben und so. Aber wie sah so ganz praktisch dein Alltag aus?
Genau. Ich habe die kleine Frieda alleine geboren. Ich wollte niemanden dabei haben. Das war irgendwie so unsere Reise und es war auch fein. Also das war eine gute Entscheidung. Das war genau richtig für uns beide. Und da waren dann ja auch schon einfach, ja, 7 Monate vergangen, sag ich mal, die mit Trauer und Funktionieren und Verbindung und Schwangerschaft irgendwie dann gut gefüllt waren und dadurch ja auch ein zeitlicher Abstand einfach zum Unfall und zum Erlebten reingekommen ist. Das heißt, da war die volle Konzentration dann einfach auf sie und auf mich tatsächlich auch in Form von, ich glaube, ich, also ein bisschen mehr wieder Selbstfürsorge. Das, was ich vorher Selbstfürsorge in Form von Trauern machen konnte, aber Selbstfürsorge in Form von, ich gebe mir hier ganz viel Zeit, ins Mama-Sein reinzuwachsen und wie das alles funktioniert und irgendwie alles ganz gut zu machen und mich auch wieder um alles zu kümmern, was einfach so ein Alltag mit sich bringt. Und ja, aber die volle Aufmerksamkeit hat Frieda tatsächlich einfach bekommen.
Da grätsche ich noch mal ganz kurz dazwischen. Weil klar, hier wirkt Franzi jetzt super, super stark, ne? Das ist sie auch, weil ihre Mutter, die wohnt zu dieser Zeit noch weit weg und kann sie daher nicht durchgehend unterstützen. Und die engen Freundinnen von Franzi, die sind zwar eine Hilfe, aber klar, die haben natürlich auch ihr eigenes Leben und können nicht 24/7 für Franzi da sein. Aber stark sein bedeutet ja nicht, alles alleine schaffen zu müssen. Denn stellt euch die Situation mal vor, euer Freund, der wurde vor euren Augen überfahren und jetzt habt ihr Elternzeit und seid mit dem Neugeborenen alleine zu Hause. Das ist so heftig. Und darum finde ich es den stärksten Move von Franzi, dass sie sich Hilfe geholt hat, als sie gemerkt hat, ey, den Tod meines Freundes, den kann ich nicht einfach so verdrängen.
Als Frieda, glaube ich, 6 Monate alt war, gab es einen Punkt, an dem ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie mal über das Erlebte ausführlich spreche oder auch in einem professionellen Rahmen spreche, habe ich Angst davor, dass das irgendwie über mich hereinbricht und ich nicht mehr funktioniere und nicht mehr für Frieda da sein kann. Also ich wusste nicht, wie lange geht mein Funktionieren irgendwie. Ich habe ja gar keinen Raum gehabt, also irgendwie über das zu sprechen, was da passiert ist, abgesehen von Freunden, abgesehen von der Hebamme natürlich. Aber jetzt tatsächlich eine klassische Aufarbeitung so im therapeutischen Rahmen. Und mein soziales Netzwerk war aber einfach nicht so gestrickt, dass ich sagen konnte, hier hast du jetzt mal 1 Stunde in der Woche den Säugling und ich gehe mal zur Therapie. Das heißt, ich habe mich ans Jugendamt gewandt und gefragt, ob es irgendeine Möglichkeit der Hilfe gibt. Quasi wie ein bezahlter Babysitter, so aber ungefähr.
Aber was, also wirklich, was für ein toller Schritt. Weil ich glaube, das ist sicher kein leichter Schritt, sich da so Hilfe zu holen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass das viel normaler wird, sozusagen so.
Ja, voll. Das Jugendamt hat auch einfach so einen unfassbar schlechten Ruf in Form von Kontrollinstanz oder
genau, und
nur in Härtefällen da.
Man denkt immer sofort, ja, Jugendamt bedeutet irgendwie, irgendwas läuft schlecht bei mir zu Hause oder ich bin ein schlechter Vater, ich bin eine schlechte Mutter, ich weiß es nicht. Und es ist ja das Gegenteil der Fall. Also gerade das macht gute Eltern aus, die merken, okay, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt schaffe ich es nicht alleine. Mhm. Und ich finde dann die Kraft und den Mut aufzubringen, zu sagen, so, jetzt hole ich mir die Hilfe. Vielleicht können wir Leuten, die dir gerade zuhören und was Ähnliches fühlen wie du, einmal ganz kurz die Angst nehmen. Erzähl mal, wie war so der Kontakt zum Jugendamt? Wie ist das abgelaufen?
Ultra positiv. Ich hatte habe auch immer noch eine ganz, ganz tolle Sachbearbeiterin, die sofort verstanden hat, worum es mir geht und die auch den Bedarf erkannt hat, hat mir natürlich auch im Prinzip den Rahmen oder die Grenzen ihrer Möglichkeiten gezeigt. Einfach, okay, wie gehen wir vor? Ich kann da ja niemanden stellen, wenn dein soziales Netzwerk das nicht hergibt. Aber vielleicht können wir irgendwie eine Zeit überbrücken, bis du auch einen Therapieplatz hast. Vielleicht probieren wir es mal mit einer Familienhilfe. Und ich habe dann eine ganz tolle sozialpädagogische Familienhilfe an die Seite bekommen, die Gott sei Dank ganz, ganz viele therapeutische Ausbildungen gemacht hat, die jetzt keine klassische psychologische Psychotherapeutin ist. Aber es gibt ja noch deutlich mehr therapeutische Ausbildungen. Und die habe ich bekommen und die ist auch immer noch an meiner Seite tatsächlich. Und die hat mit mir ganz intensiv gearbeitet. Wir haben es erst probiert, ich glaube, als Frieda dann 10 Monate alt war, ist es gestartet. Wir haben es erst probiert mit einer zweiten Familienhilfe, die in der Zeit Frieda beaufsichtigt und wir eben die harten Themen durchkauen, weil ich nicht wollte, dass sie das alles so energetisch aufnimmt und mit durchkauen muss im Prinzip. Das hat alles nicht so gut funktioniert, sodass sie am Ende dann doch irgendwie mit dabei war und wir ganz fein dosiert geguckt haben, was können wir besprechen und was nicht. Und für einzelne Termine, in denen dann wirklich das richtig handfest zur Sache ging, therapeutisch, haben wir uns dann eben doch eine Freundin von mir dann rangeholt oder die Termine so gelegt, dass eben mein soziales Netzwerk dann doch greifen kann. Und so machen wir das letztendlich bis heute. Wobei jetzt natürlich der Fokus weniger auf dem Vergangenen liegt, sondern mehr auf dem, was jetzt ist und der Zukunft. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, nur dadurch oder mit der Unterstützung hauptsächlich das alles so gut bearbeiten können und abarbeiten können, dass gar kein Bedarf mehr für mich besteht, tatsächlich eine psychologische Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.
Ja. Und dein Leben jetzt ist auch, glaube ich, ein ganz anderes. Also komplett. Inzwischen bist du zum zweiten Mal Mama.
Genau.
Und Benny, dein Lebensgefährte, hat mir die Tür geöffnet. Wie war das, sich nach so einem Erlebnis irgendwie neu zu verlieben? Wie
komplett verrückt.
Habt ihr euch kennengelernt?
Komplett verrückt. Wir kennen uns seit der Jugend, seit ich 13 bin schon. Und wir haben dann die Jugend miteinander verbracht, als stinknormale Freunde und Feierkumpel. Und die Wege trennten sich dann irgendwann. Und ja, über Facebook und Instagram, die üblichen Wege, hat man dann seine Karteileichen so liegen. Ach, den kenne ich von damals, netter Typ. Und dann ist er halt so in der Freundesliste da. Und als Frieda, das ging ungefähr gleichzeitig mit der Familienhilfe los, als Frieda 10 Monate alt war, hat er sich dann einfach gemeldet und gefragt, wie es so geht. Und ich dachte, oh, toll, Smalltalk. Hatte aber einen Satz im Hinterkopf, den meine Mutter mir gesagt hat, Manuel, der verstorbene Partner, sie sagte, Manuel, wird dir jemanden schicken, der für euch sorgt. Mhm. Auf allen Ebenen. Und das ist nicht mehr rausgegangen irgendwie. Ich habe aber erst mal gedacht, ja, ja. Also in meinem Kopf war Beziehung in 50 Kilometer Entfernung. Wenn überhaupt, jemals wieder und überhaupt. Also da war gar nicht, wann denn auch? Ich bin ja Vollzeitmama und das war wirklich in ferner Liefen irgendwie. Und als der sich gemeldet hat, war aber mein erster Gedanke, bist du derjenige, der da geschickt wurde? Und das war aber auch ganz schnell wieder weg. Und naja, da hatte sich Ende des Jahres 23 gemeldet. Und dann hat er sich relativ schnell verliebt. Wir hatten uns getroffen, einfach wie dann so alte Freunde sich dann mal treffen und über ihr Leben plaudern. Und ich habe gar nichts von mir weiter erzählt oder dem Erlebnis oder der Geschichte. Und er hat sich relativ schnell verliebt und mir das auch gestanden. Und ich habe einfach gelacht und gesagt, ja, das ist ja schön, aber
oh nein, das ist ja
tut mir leid, das ist absolut Reaktion. Sinn, komplett. Und er hat gekämpft. Er hat nicht abgelassen. Mhm. Er hat mir ganz viel Raum gelassen, aber hat gesagt, seine Gefühle bleiben so, wie sie sind und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich habe immer gesagt, für was brauche ich denn Zeit? So, aber habe ja auch den Kontakt nicht abgebrochen oder sowas. Und irgendwann war ich dann aber so imponiert davon, dass der mich locker lässt. Und dann gab es tatsächlich so ein Erlebnis der dritten Art, dass ihm immer wieder am Tag ein Lied vorgespielt wurde, was tatsächlich im Zusammenhang mit Manuel stand. Und er nicht so richtig mich dann irgendwann gefragt, mein Gott, was hat das auf sich mit diesem Lied? Und dann war so der Punkt, okay, ich glaube, ich muss ihm mal meine Geschichte erzählen. Und die habe ich ihm dann erzählt. Und dann haben wir erst mal zusammen geheult, ganz toll, ganz viel. Aber er hat ja einfach sehr liebevoll und emotional reagiert und hat das einfach halten können. Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich das erste Mal naja, wieder ja, Liebe empfinden konnte oder überhaupt irgendwas empfangen konnte, was in diese Richtung geht. Noch gar nicht auf partnerschaftlicher Ebene, sondern einfach, ey, das hält jemand gerade mit dir all deine Emotionen aus. Und der nimmt dich irgendwie so, wie du bist. Der kennt dich schon eine Weile. Und ich war so beeindruckt davon, von all diesem, ich pack dich so als Gesamtpaket einfach ein und will das. Ja, dass ich mich da langsam rangetastet habe. Und das war so viel Arbeit. Oh mein Gott, war das viel Arbeit. Mein Nerven, und ich arbeite auch immer noch da, habe immer noch damit zu tun.
Ja.
Mein Nervensystem ist wirklich so on fire. Es ist einfach ganz viel Schutz, ganz viel Überlebensmechanismus, ganz viel Nähe, Distanz, Tanz. Also das ist ganz viel, ganz viel. Es ist einfach ganz viel und er bleibt immer am Ball. Und das beeindruckt mich bis heute.
Ist ja auch was, was einem Sicherheit gibt. Komplett. Also jemanden an seiner Seite zu haben, der sich seiner Gefühle so
ja,
sicher ist.
Total.
Und sagt, ja, ich bleib dabei. Also genau. Egal, ob die Liebe erwidert wird oder nicht, ich bin mir mit meinen Gefühlen
wie stark
sicher.
Ja.
Das gibt dir wahrscheinlich ganz viel Halt.
Absolut, absolut. Das ist, ja, das ist das sicherste Gefühl, was ich je hatte tatsächlich. Und ja, dass er einfach auch, ich habe mich dann darauf eingelassen, dann habe ich ihn wieder weggestoßen. Innerhalb, das meine ich mit diesem Tanz zwischen Nähe und Distanz. Das war immer wieder ein, ich will, aber ich kann nicht. Jetzt will ich doch nicht mehr, aber ich kann. Und ach, das, und er hat alles irgendwie mitgemacht und ausgehalten. Und dann ist das, glaube ich, durch so ein Nadelöhr geflutscht und dann war es okay. Dann wurde es etwas ruhiger in mir. Und das war dann auch der Punkt, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, geht das in Richtung Familienplanung eigentlich? Will ich mir das erste Mal jetzt bewusst dann endlich über eine Familienplanung nachdenken? Oder ist das ferner liefen? Oder wie ist das überhaupt? Und dann habe ich für mich natürlich in Absprache mit ihm, aber habe ich gesagt oder habe ich für mich gewählt, ich möchte für Frieda ein Geschwisterchen. Ich möchte nicht, dass sie irgendwie weit, also ich habe irgendwie so doll gefühlt, dass es ihr gut tun könnte, nicht weiter in meinem Fokus zu sein. Mhm. Das mag komisch klingen, aber ich wollte nicht, dass das, was wir da haben an dieser speziellen Verbindung, das Einzige ist, was sie kennt oder was sie...
Ich finde, es klingt gar nicht komisch. Ich finde, es klingt total nachvollziehbar.
Ich wollte irgendwie, dass es... Ich hatte das Gefühl, ein Geschwisterkind könnte etwas Normalität reinbringen. Nicht, dass nur deswegen ein Geschwisterchen angeschafft wurde wie ein Tier aus dem Tierheim. Oh Gott, ich hoffe, man versteht mich richtig. Aber das war die Überlegung, dass ich das, eine Mitüberlegung, dass ich das schön fände, wenn es noch einen weiteren Menschen gibt, der uns komplettiert einfach. Ja, dann bin ich im Dezember 24 schwanger geworden und auch da war die Freude groß und ganz fein, aber plötzlich hatte es ja, konnte ich es teilen.
Ja.
Alles ganz neu. Aber
wie?
Mit Benny ist alles ohne Konfetti. Mit dem ist das einfach alles ganz bodenständig, klar und sicher. Aber das ist so gut, weil vorher alles war intensiv. Ich kam aus einer toxischen Beziehung, dann ist das mit Manuel passiert und alles war intensiv und laut und Wolke 5000 und Wolke minus 5000 und mit Benny ist einfach alles so safe. Da ist irgendwie alles so ganz langweilig, spießig, glatt. Und das ist genau das, was mein Nervensystem braucht. Und das ist genau das, was ich brauche. Und das ist auch genau das, was Frieda braucht.
Benny bringt die kleine 6 Monate alte Emma rein für eine Stillpause. Und das ist ein witziger Moment, denn Benny, der kennt mich ja wirklich nur kurz vorm Hallo sagen, als ich zur Tür rein bin. Aber ich kenne ihn jetzt schon deutlich besser durch das, was Franzi mir über ihn erzählt hat. Und darum mag ich ihn richtig gerne und er strahlt wirklich so eine unglaubliche Ruhe aus. Er ist der Typ Jeans, Pulli, absolute Verlässlichkeit und halt nicht so viel Konfetti. Und Benny würde ich wirklich sofort auch meine Kinder anvertrauen. Übrigens, Stichwort Vertrauen, das muss sich zwischen mir und Emma erst noch so ein bisschen aufbauen.
Hallo.
Die ist gerade am Fremdeln.
Bist du am Fremdeln? Ey, das ist okay. Das Guck mal, ich halte dir mal so einen Finger hin, Emma. Guten Tag, hallo Emma.
Da? Hallo. Noch ein neues Gesicht, ne?
So strahlende blaue Augen. Ja. Hallo.
Ja, genau. Also das alles zu teilen, war total schön. Einfach Schwangerschaft und alles, was dazugehört und gleichzeitig ohne Konfetti. Einfach. Und das war genau, oder das ist genau richtig. Und
ja
nun sind wir in dieser Patchwork-Situation, die...
Oh, hallo.
Ist alles gut? Die neue Herausforderung mit sich bringt und trotzdem einfach spannend ist. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir irgendwie danach noch mal so ein... Genau. So ein Riesenglück will ich das gar nicht nennen, aber einfach noch mal etwas bevorsteht, womit ich auch da gar nicht gerechnet habe.
Ja.
Und das ist einfach total schön.
Habt ihr drüber gesprochen, wie ihr das den Kindern irgendwann erzählt? Oder ist das schon Thema, was mit dem Vater von Frieda passiert ist?
Also Frieda weiß von seit Anbeginn, dass sie einen Papa hat. Und sie weiß auch sehr genau, dass... Oder sie erinnert sich, dass Benny von außen da hinzugekommen ist. Und konnte sich auch aussuchen, wie sie ihn nennen möchte, ob sie ihn beim Namen nennt. Sie fing nämlich irgendwann an, ist Benny jetzt mein Papa? Nee, es gibt einen Papa, aber der ist verstorben. Und das erste Mal mit Tod in Kontakt gekommen ist sie durch unseren ersten Hund, oh, durch den zweiten Hund, ne? Durch den, genau. Und hat verstanden, okay, das Herzchen schlägt nicht mehr und das irgendwie, okay, jetzt ist der gar nicht mehr da. Das bedeutet also irgendwie Tod. Das heißt, sie hat eine Idee, eine lockere Idee, für wie Kinder halt so eine Idee haben. Sie kennt ihn natürlich auch von Bildern und Videos. Aber wie das passiert ist, ich habe mir vorgenommen, ihr das nicht zu früh zu erzählen, denn ich glaube, das ist ein ganz schön harter Brocken. Sie ist ein sehr feinfühliges Kind und ich glaube, sie wird natürlich auch eine feinfühlige junge Erwachsene werden, die Vielschichtigkeit in der Geschichte erkennt. Und ich glaube, wenn ich ihr zu früh erzähle, oh, du, dein Vater hat sich irgendwie vors Auto geworfen und uns alleine gelassen, dann könnte das, also ich stelle mir eine volle Identitätskrise vor, im schlimmsten Fall, wenn am besten noch in der Pubertät oder so erzählen. Und das will ich vermeiden. Das heißt, wenn sie alt und reif genug ist und auch von außen vielleicht die Möglichkeit hat, von außen mit jemandem von außen darüber zu sprechen, dann glaube ich, würde ich ihr die ganze Wahrheit schon erzählen wollen. Die soll sie schon wissen. Das ist einfach Teil ihres Lebens auch. Aber nicht zu früh. Und sie wird sicherlich in den nächsten Jahren, kann ich mir vorstellen, schon fragen, warum ist Papa eigentlich gestorben? Darüber, ich weiß noch keine genaue Geschichte, aber vielleicht wird es eine Leitversion geben, dass es ein Autounfall war oder sowas. Aber genau, es wird erstmal eine Leitversion, bis die volle Tragweite überhaupt für sie haltbar ist. Ja.
Ich habe Franzi auch darauf angesprochen, dass ja jetzt diese Folge draußen ist und Frieda sie natürlich irgendwann hören könnte oder andere Menschen in Friedas Umfeld, die ihr dann davon erzählen. Darum biete ich Franzi an, dass wir die Folge auch nach einem Jahr löschen können, aber das will sie nicht. Sie sagt, es ist fein für sie, wenn es ihre Tochter irgendwann auf diese Weise erfährt. Und das scheint eh so ein bisschen Franzis Sicht in die Zukunft zu sein. Was passiert, passiert. Und dann wird es schon irgendwie gut werden.
Ich bin irgendwie ganz positiv gestimmt und wie gesagt, meine Familienhilfe ist noch an Bord und die hilft uns in allen Themen und Herausforderungen und Krisen, die wir so haben und das ist einfach ganz, ganz wunderbar und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass die auch einfach noch an unserer Seite sein darf und das Jugendamt nicht gesagt hat, so jetzt ist hier Ende, nur weil die Vergangenheit jetzt irgendwann mal abgearbeitet sein muss oder so. Deswegen, da bin ich ultra froh.
Ja. Eigentlich ist das fast schon ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Wenn du jetzt an dich von früher denkst, an die Franzi von früher, gibt's da so einen Satz, den du dir so selber mitgeben würdest?
Die heutige Franzi gibt der Franzi von damals einen.
Ja, das kann ein Tipp sein oder...
Mein erster Impuls ist, kenne deinen Wert. Mhm. Ja, ich glaube, dass ich viele dieser Achterbahnbeziehungen einfach auch mitgenommen habe, weil ich nicht imstande war, meinen Wert zu erkennen. Also einfach die klassischen Selbstwertthemen und dann so ein bisschen alles mitnehmen. Ich bereue überhaupt nichts. Ich habe eine ganz tolle Tochter, die genau aus diesem Zustand des sich nicht wertig fühlens vielleicht entstanden ist. Daher ist das alles genauso richtig. Und dennoch wäre das hilfreich gewesen für viele Situationen. Und ich bin froh, dass man nie aufhört zu lernen und ich jetzt einfach lernen darf, meinen Wert zu kennen und daraus resultierend einen deutlich ruhigeren, sichereren Alltag leben darf, der sich immer wieder neu gestaltet, dank der Kinder. Ja, auch alles ist im Wandel und das hätte ich ja vorher alles auch nie so kennenlernen dürfen. Und das ist auch etwas, was mich total bereichert. Ich glaube, der Tod hat mich dem Leben einfach viel näher gebracht.
Krass, oder? Da ist diese Franzi, die sagt, sie kannte früh ihren Wert nicht, die auf der Suche war, die diese intensive Achterbahnbeziehung hatte mit ständiger Berg- und Talfahrt. Aber die Franzi, die ich heute kennengelernt habe, die ist anders. Die ist nicht wild, die ist nicht mehr auf der Suche, sondern die hat einen ganz klaren Blick. Und statt Schleudergang und Drama ist bei ihr jetzt halt mehr so mit Tochter vom Fenster sitzen und die Vögel im Vogelhaus beobachten. Am Ende einer kleinen Straße, mitten in der norddeutschen Idylle. Ich denke nach meinem Gespräch mit Franzi, als ich auf der Rückfahrt nach Hamburg bin, noch ein bisschen über das Thema Achterbahnbeziehung nach. Ich glaube, wir müssen manchmal die sicheren, die stabilen Beziehungen, die ohne Konfetti, die müssen wir mehr feiern. Mir geht's auch manchmal so, dass ich denke, oh, meine Beziehung, eigentlich mein ganzes Leben ist schon irgendwie ganz schön spießig. Seit 11 Jahren bin ich mit der gleichen Frau zusammen, inzwischen sogar verheiratet. Da sind 2 Kinder in meinem Leben und ja, ich geb's zu, am Wochenende, da zupfe ich sogar richtig gerne Unkraut in unserem Garten. Also ich bin wirklich ganz, ganz weit weg von Achterbahnbeziehungen. Und Achterbahnfahren, mal abgesehen davon, ist mit meiner Frau eh unmöglich, denn der wird von sowas sofort übel. Ja, und so ist es halt auch im wahren Leben, ne? Verliebt sein, das ist Achterbahn, da geht's auf, da geht's ab, das ist wild. Naja, aber manchmal muss man davon am Ende halt kotzen. Echte Liebe, das ist mehr so ein Spaziergang im Park. Man fühlt sich super sicher, es ist weniger emotional anstrengend und trotzdem ist ja so ein Spaziergang wirklich richtig, richtig schön. Ach so, und für Achterbahn und überraschende Momente, da sorgen bei uns Eltern dann einfach die Kinder, zum Beispiel während Podcastaufnahmen.
Na, Mucki, meinst du, wir haben noch 10 Minuten? Schaffst du noch?
Was ist das?
Willst du einmal gucken?
Ja.
Guck mal, das ist ein Mikrofon. Damit wird alles aufgenommen, was deine Mama und ich, was wir hier so erzählen. Möchtest du auch mal Hallo sagen?
Ja.
Guck mal, wenn du da jetzt Hallo sagst, dann kann man das später hören.
Hallo.
Super. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, dann kann ich mir das nochmal anhören. Dann kann ich mir nochmal anhören, wie Frieda Hallo gesagt hat.
Ja.
Gut, oder?
Ja.
Mucki, gehst du erstmal noch rüber? Danke, mein Spazi. Kann mal jemand die Tür zumachen?
Was? Ich mach das.
Tim rafft sich auf.
Danke an Franzi dafür, dass sie uns so viel Vertrauen geschenkt hat und so offen über ihr Leben erzählt hat. Wenn euch unser Gespräch gefallen hat, dann habe ich jetzt auch noch einen Podcast-Tipp. Im Podcast Das wahre Leben, da nimmt Michael Steinbrecher uns auch mit auf die Lebensreise seiner Gäste. Dabei geht's oft um Themen, die in unserer Gesellschaft zwar präsent sind, aber mehr Beachtung verdienen. Sei es vom Leben mit Tourette, vom Gefühl der Einsamkeit als alleinerziehender Mensch oder auch eine Liebesbeziehung zu dritt. Alle Folgen von Das wahre Leben, das findet ihr in unserer neuen Podcast-App ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge. Hört da wirklich gerne mal rein. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und neue Folgen von uns, gibt's wie gewohnt jeden Freitag, natürlich auch in ARD Sounds. Ich sag jetzt vielen Dank an Christina Weber für die Redaktion, Anne Hemmes für die Gästerecherche und Michael Heumann, der hat das alles hier nämlich zusammengedengelt und dafür gesorgt, dass dieser Podcast schön klingt. Also Michael, danke für die gute Produktion. Aber der größte Dank, der gilt natürlich wie immer euch. Dafür, dass ihr uns jede Woche ein Stückchen eurer Zeit schenkt und damit Eltern ohne Filter überhaupt erst möglich macht. Vielen Dank.